Prost!
Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Immer wieder Dynamo, dem dynamischen Podcast. Und ja, viel ist passiert in den letzten Tagen, aber ich würde sagen, wir fangen damit an, dass die Transferphase beendet ist und wir somit auf die kompletten Neuzugänge und Abgänge schauen können, die Dynamo so zu verzeichnen hat in der Transferphase. Also Abgänge, können wir nochmal sagen, Hosener zu Offenbach ist ein guter Wechsel für ihn, da er halt Spielpraxis will, ist ja klar. Und mit Offenbach halt eine gute Adresse gefunden hat, die auch um den Aufstieg in die dritte Liga spielt. Insofern schade für Dynamo, dass hier ein Sturm mit Erfahrung wieder fehlt. Ich meine, klar, er hat unter Alexander Schmidt wenig Chancen bekommen, aber ich glaube, er hätte auf jeden Fall uns auch weiterhelfen können. Dann Sohm zu Mannheim, auch ein Transfer, der auf jeden Fall für den Spieler gut ist. Bei uns wieder, wie gesagt, nicht gespielt. Und spielt halt um Aufstieg in der zweiten Liga fast mit. Und ja, ist halt gut für den auf jeden Fall. Und dann gab es noch zwei Leihen. Einmal Kulke zu Meuselwitz. Das ist super für ihn. Ich sage das jetzt oft, weil im Endeffekt gab es keine so schlechten Transfers jetzt. Wie gesagt, Kulke bekommt halt hier Spielpraxis in der Regionalliga. Und dann noch erst vor kurzem, beziehungsweise am Stand der Aufnahme gestern, Seo zu Wacker Innsbruck ausgeliehen. Ja, also finde ich eigentlich ein bisschen schade tatsächlich, weil ich finde, er hat auch so gegen St. Pauli und bei anderen Spielen so leichte Akzente gesetzt und auch so gute Tendenzen gezeigt. Aber ist natürlich verständlich, dass vor allem jetzt mit der größeren Konkurrenz im Mittelfeld, eben wegen der neuen Neuzugänge, er halt recht chancenlos da ist und in seinem Alter ist es halt sehr wichtig, ja, Spielpraxis zu haben. Und ich sag mal so, in Österreich sollte er eigentlich auf seine Minuten kommen. Dann gucken wir uns nochmal die Neugänge an. Batista Meier von Bayern München für einen 3-Jahres-Vertrag bei uns geholt. Klasse Transfer, super, wenn er nur öfter spielen würde. Trichal, jetzt da er auch schon gespielt hat, würde ich das Lob ein klein wenig zurückdrehen, da er einfach nie getroffen hat und in vielen Aktionen bisher recht unglücklich ist. Allerdings muss man ihm zugutehalten, dass er sich viel reinhaut und auch halt viel versucht eben. Das Ding ist halt, ich glaube, er braucht noch ein bisschen Zeit, um zu akklimatisieren in der zweiten Liga und ein bisschen in dem Spielsystem wieder reinzufinden. Dann am Deadline Day, am sogenannten, gab es noch zwei Transfers. Einmal wurde Adrian Fein ausgeliehen von Bayern München. Der war ja zuvor bei Colle Fürth ausgeliehen, kam dann nur auf 4 Kurzeinsätze und ja, war deswegen verfügbar. Ein sehr variabler Mittelfeldspieler, der auch Innenverteidigung spielen kann und auf jeden Fall gut einsetzbar ist und auf jeden Fall wichtig werden kann. Hat es gegen Hansa gefehlt, Corona-Infektion. Aber ich denke trotzdem, der könnte noch wichtig werden. Dann zu guter Letzt noch ein recht überraschender Neuzugang, nämlich Liesegang von Mainz 2. Als der Transfer verkündet wurde, dachte ich erst so, hey, wer ist denn das? So, wo kommt der her? Warum? Im Endeffekt, ich würde mal unterstellen, dass es so ein leicht, in Anführungszeichen, so Panikkauf war, weil Poll ja erstmal noch verletzt ist mit seinem Haarriss in der Hand. Und ja, ich denke, es ist eher wirklich so ein Notkauf gewesen mit einer Laie jetzt. Und im Endeffekt fand ich schon, dass die Transferphase gut genommen war, dass auch gute Leute geholt wurden. Ich hätte mir allerdings noch einen richtigen Flügelspieler gewünscht, also zum Beispiel der Schipnowski, wurde er jetzt von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen nach Regensburg. Den hätte ich mir sehr gerne gewünscht. Der hätte ganz gut gepasst. Und ja, also auch andere Vereine haben echt krass zugeschlagen in der Transferperiode, beziehungsweise am letzten Tag. So auch Sandhausen, unser Konkurrent im Abschießkampf, die haben zum Beispiel Berko von Darmstadt geholt. Und auch viele andere Stürmer. Auch hat, glaube ich, 2 Stürmer noch geholt. Es wurde halt noch viel rotiert, sagen wir es mal so. Apropos Rotation, Spiel gegen Hansa. Gehen wir erstmal auf die Aufstellung, weil ich fand die eigentlich echt nicht schlecht. Im Tor mit Trioschkin, dadurch, dass Paul noch verletzt war, war das natürlich klar, dass er spielt. Abwehr mit Becker, Sauber, Ehlers und Löwe gut besetzt. Dann im Mittelfeld Stark, Mürschel und Kade. Und ein bisschen offensiver eingestellt, Batista Meier, der endlich zu seinem Startelfdebüt kam. dann Königsdörfer und da Ferner im Sturm. Auf der Bank Liesegang, der neue, Aidonis, Jobelice, Schröter, Weihrauch, Will, Borello, Mai und Trichal. Ich fand, es war erstmal eine gute Aufstellung, auch etwas mutig, der sie etwas mehr Offensive hatte, eben durch Mürschel, Kade, Meier und so weiter und so fort. Und eigentlich auch eine recht solide Aufstellung. Also wir haben hier bis auf Mitrioschkin keinen, der wenig Spielpraxis hatte oder ja, besonders eine Schwachstelle war, sage ich mal. Also Mitrioschkin eben dadurch, dass er keine Spielpraxis hatte und dass Proll schon extrem gut gehalten hatte. Ja, im Prinzip hattest du zu dem Spiel, wenn man mal so als Spieler denken würde, mehrere Faktoren, dich zu motivieren, so alles zu geben, richtig reinzuhauen. Zum Ersten, 10.000 Zuschauer zugelassen. Das heißt, du konntest wieder nach Monaten vor Zuschauern spielen. Und das in einem fast halbvollen Stadion. Dann, es war halt ein Derby. Klar, viele sehen das Bild kritisch mit Rostock und Dynamo als Derby, aber nehmen wir es mal Ostduell. Du hast ein, wie gesagt, gutes Ostduell. Dann war es halt auch noch ein bisschen ein Gedenkspieltag wegen Dixi Dörner gewesen. Also spielst du eigentlich für die Vereinslegende nochmal. Dann direkter Konkurrent im Abschießkampf. Dass du eben auch da deine Leistung bringst und dich damit vom Abschießkampf befreien kannst. Ich habe es ja in der letzten Folge erwähnt, mit dem Sieg hätten wir einen größeren Sprung in der Tabelle machen können. Und das Letzte, eigentlich der eigene Anspruch darauf, den Stammplatz zu halten und Leistung zu bringen. Also im Endeffekt hattest du als Spieler gute Bedingungen, dich ordentlich reinzuhauen, zu kämpfen, ja, aggressiv zu spielen einfach. Also das, was Alexander Schmidt ja eigentlich fast versprochen hatte nach dem Spiel gegen Hannover. Und nach 6 Minuten steht es 1-0 für Hansa. Das 1-0 macht der ja ganz unauffällige, bisher nie aufgefallene und ungefährliche Verhook, der eine Flanke aus dem Halbfeld von Dulevic verwertet. Ehlers und Solbauer haben sich beide nie zuständig gefühlt für Verhoek, deswegen hat leichtes Spiel, steigt hoch, Kopfball drin, Mitrioschkin ohne Chance. 10. Minute, 2-0 Hansa, Fröhling macht das Ding, Flanke Behrens, Fröhling kommt entspannt zum Kopfball, köpft durch die Beine von Solbauer, Mitrioschkin ohne Chance. 13. Minute, Fröhling, 3-0, Fernschuss Vulcevic, wird hier nicht gut pariert von Mitrioschkin, er werden halt mehr nach vorne ab, dadurch kann Behrens nachschießen, Mitrioschkin hält auch diesen Ball. Aber den dritten Abstauber oder Schussversuch kann nie halten. Wie gesagt, Fröhling macht das Ding. Er hatte eigentlich auch Ehlers noch eingreifen können, aber der hatte anscheinend nach dem zweiten Schuss von Behrens einfach keinen Bock mehr gehabt. Wer weiß. Joa, 16 Minuten, Fehlpass Dynamo, der Abschluss konnte geblockt werden. Dann kurz nach dem Abschluss Behrens, der nie verwerten kann. Dann 18 Minuten, eine Parade von Mitrioschkin, der einen Kopfball zur Seite lenkt. Aber der Ball kommt zu rein. Der flankt in die Mitte rein. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt in der Abwehr. Die Flanke kommt rein und du hast 3 Dynamos, die nach, wenn wir mal den Strafraum sehen, nach oben sich orientieren, während hinter denen im Rücken 3 Rostocker alleine stehen und nur Becker in der Mitte sozusagen als Deckung, Anführungszeichen. Ja, also am Ende des Tages macht halt Verhoek das 4-0 mit einem Kopfball. Boah, also ich bin ehrlich, das tat halt sau weh. Also, im Endeffekt war es wirklich historisch bestätigt, die schlechteste Anfangsphase des Vereins in einem Spiel allgemein. Und mein Gott, das war dreimal einfach die scheiß selbe Situation. Dreimal. Flanke, Kopfball, Flanke, Kopfball, dann einmal der Abstauber und Flanke, Kopfball. Und man wusste ja, dass Hansa Kopfball stark ist. Man wusste, dass man auf den Verhoek aufpassen muss. Man wusste, dass ein Behrens gut ist. Man musste, dass man bei so einem Duell von Minute 1 konzentriert bleiben musste. Und das hat mir hier komplett gefehlt. Dann merkwürdigerweise sind viele Spieler ausgerutscht. Also ich weiß nicht, ob sie die falschen Schuhe angehabt hatten. Dann war auch keine Körpersprache da. Zum Mürschel zum Beispiel. Torfeld, ja, Kopf nach unten, das war's halt so. Also ich glaube, Mürschel wird es schwer haben, wieder ein Standing im Verein zu bekommen, beziehungsweise in der Startelf. Obwohl ich es nicht nur an ihm festmachen will. Sondern eigentlich Mittelfeld und Abwehr. So, also da Ferner würde ich jetzt wenig Schuld zuschieben, sage ich mal, da er im Sturm auch relativ wenig machen kann. Einfach das Abverhalten war scheiße. Also die Zuordnung passte nie. Da wurde sich halt nie abgesprochen, wie beim ersten Tor, dass ein Ehlers stehen bleibt, ein Solbauer hätte nachziehen müssen und Ferg übernehmen müssen. Machen beide nie. Oder eben, wie gesagt, die Zuordnung einfach beim 4-0, dass die ja einfach drei Rostocker dann alleine im Strafraum stehen sozusagen. Also, ja, keine Ahnung, war einfach vielleicht zu viel Druck bei den Spielern da, wegen den Zuschauern oder was war los? Also, ich verstehe es halt einfach nicht. Und ja, also, ich sag's mal so, so ein Spiel, wenn ich das bei FIFA oder Manager hätte, hätte ich jetzt neu geladen oder neu gestartet. Oder Spiel beendet und dann irgendwann drei Tage später wieder angemacht. Ja, was machst du denn da groß als Trainer, wenn du deine Mannschaft so versagen siehst? Machst das mit Doppelwechsel. Mai kommt für Becker. Becker, ja, war halt nicht gut, aber auch viel unglücklich. Und Trachal für Mörschel. Ich finde, Mai war dann doch schon recht auffällig, nicht nur wegen seiner Haare. Ich finde, er hat viel Aggressivität und Biss gezeigt. Also der war mit der Einzige dann auf dem Feld, der noch Bock hatte zu kämpfen, so halt. Also, keine Ahnung, irgendwie, weiß nicht. Auf jeden Fall geht halt die Druckphase von Hansa halt weiter. 30 Minuten, glatt mit Trischkin noch vor Behrens. Dann 33 Minuten haben wir mal eine Chance. Meier schlänzt eigentlich schön aufs Tor von Rostock. Kolke kann den aber leider halten. Dann war die erste Hälfte vorbei. Und ja, Mannschaft wurde halt ausgepfiffen. Komplett verdient. Also, wer da klatscht oder feiert, keine Ahnung. Dann, was zuerst in der Halbzeit schief lief, habe ich, glaube ich, vorhin genug erwähnt. Dann, 47 Minuten, bekommt der Ferner seine 5. gelbe Karte. Das heißt also, wir spielen gegen Paderborn, entweder 0-0 oder wir verlieren, weil wir kein Tor schießen. Weil ich sehe es nicht, dass wir außer der Ferner ein Tor schießt. Aber das gehe ich mal später drauf ein. 51 Minuten, genau, kommt halt so langsam ein bisschen ins Spiel. Mike köpft gegen Latte. Und 63 Minuten, Tor Dynamo, yay, 1-4 durch einen schönen Fernschuss von Kader aus 25 Metern. Der sich aber schön nach links dreht, sodass Kolke wenig Chance hatte, den zu halten. 69 Minuten kommt noch Borello für Ehlers. Man will also ein bisschen offensiv noch was reinbringen. Im Endeffekt aber leider viel anrennen, aber mit Hans mit besseren Chancen. Zum Beispiel verpasst Dujovica später einen Abschluss. Rizzuto macht das Ding auch nicht rein. 89 Minuten haut Hansen noch einen Ball gegen den Pfosten. Und das Spiel war zu Ende. Falls ihr euch auf YouTube nochmal die ganzen Tore bzw. Zusammenfassung angucken wollt, müsst ihr aufpassen, dass es nicht bald wegen Jugendschutzbestimmung raus ist, weil Hansa hat uns da ziemlich vernichtet erstmal. Ja, also am Ende des Tages einfach ein Komplettversagen der Mannschaft. Man kann nicht mal sagen, dass es irgendwie bitter oder unverdient war, weil Hansa hat einfach ihre Stärken komplett gut genutzt, nämlich die Kopfballstärke, die guten Flanken, die sie machen konnten. Und wir, weiß ich aber, dass einfach nicht auf dem Schirm hatten, ob irgendwie Motivation gefehlt hat, ob irgendwie alle was Schlechtes gegessen haben oder so. Also irgendwas lief da nie gut. Und ich sehe das auch für den Rest der Rückrunde sehr, sehr kritisch. Das Ding ist, am Ende des Tages stehen nach 4 Rückrundenspielen nicht ein Sieg, sondern 2 Punkte. Einer gegen HSV, der halt schon gut geholt wurde, und halt einen gegen Hannover. Dann 2-8 Tore und 2 Niederlagen gegen direkte Konkurrenten. Einmal gegen Ingolstadt, das 3-0, und jetzt gegen Rostock, das 1-4. Dazu kommt natürlich doch das 0-0 gegen Hannover 96, wo wir vielleicht auch noch was hätten holen können. War aber Hannover einfach besser. Teilweise hinten desolat. Ich bin von dieser Mannschaft wirklich enttäuscht. Du hast wirklich die Möglichkeit, wieder vor Fans zu spielen. Hast du gleich dann ein Ostduell und verkackst es halt so. Und ich finde, das Schlimme ist eigentlich an der ganzen Sache, dass Mitrioschkin sogar mit der Besser da war. Also die Position, die man als Anführungszeichen Schwachstelle vorher hätte ansagen können, war nicht mal die Schwachstelle. Schwachstellen waren alle die, die eine Spielpraxis hatten und schon genug Zweitliga-Erfahrung haben oder fußballerische Erfahrung. Und ich bin ganz ehrlich, ich sehe schon wieder eine Niederlagenserie kommen. Also wenn wir mal die nächsten Spiele angucken, wir haben das nächste Spiel, ich sag's mal an, Paderborn, Heidenheim, Darmstadt, die saustark sind momentan. Bremen mit dem neuen Trainer Ole Werner einfach richtig gut reinkommen wieder. Dann St. Pauli, die eine krasse Saison spielen. Nürnberg, die auch mit Blut stehen da wäre vielleicht eine Möglichkeit, sie zu holen. Dann kommt doch danach ein Schalke, die halt jetzt auch so angefangen haben, um Aufstieg zu spielen. Und ich sehe halt da irgendwie, außer vielleicht Nürnberg, keine Chance, dort Punkte zu holen. Vor allem nicht mit der Leistung der letzten Spiele, HSV mal rausgenommen. Ich weiß nicht, also ist vielleicht die Mannschaft einfach vielleicht zu jung für Abstiegskampf? Weil am Ende des Tages haben wir eine recht junge Mannschaft, hält natürlich viele Talente und so weiter fort, aber vielleicht fehlen da so ein, zwei erfahrene Leute, die so ein bisschen Abstiegskampf können. Ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn Knipping wieder reinkommt. Er ist jetzt wieder nach 170 Tagen oder so im Mannschaftstraining drin. Und wäre eine große Stützenabwehr, wenn er wieder da wäre. Aber ich weiß nicht, also ich sehe es kritisch. Und wenn wir uns die langsam raffen, dann wird's Mist. Übrigens, was auch, kurzer Fakt hier, die erste Niederlage gegen Hansa Rostock nach, keine Ahnung, 38, 37 Jahren. Das heißt, selbst das, oder diese Serie ist das auch weg. Aber schauen wir mal die anderen Ergebnisse an. Am Freitag spielte Nürnberg gegen Ingolstadt 0-5. Wo man sich auch denkt, wie konnte das passieren? Ingolstadt einfach saustark, beziehungsweise Nürnberg noch schwächer. Und macht das Angst, dass Ingolstadt so langsam ein bisschen die Ergebnisse halt einfährt. Da müssen wir halt langsam echt aufpassen. Dann Heidenheim gegen Hannover 96, 3-1. Am Samstag Schalke 04 gegen Jan Regensburg 2-1. Werder Bremen gegen KSC 2-1. Dann gab es ein 6-Punkte-Spiel unter uns sozusagen. Sandhausen gegen Aue 2-0. St. Pauli gegen Paderborn 2-2 in einem sauspannenden Spiel. Dann am Sonntag eben unser Spiel. Dann Darmstadt verliert 0-5 gegen den HSV. Und Kiel gewinnt 1-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Und mal um aufzuzeigen, wie knapp das unten alles ist. Schauen wir uns mal wirklich mal die Tabelle an. 18. Platz Ingolstadt, 13 Punkte. Also noch recht weit weg. Dann haben wir Aue mit 15 Punkten. Ab jetzt wird es kritisch. Sandhausen mit 20 Punkten auf dem 16. Platz. Allerdings mit einem Spiel weniger. Das spielen sie am Dienstag, also am Tag der Aufnahme lustigerweise, gegen KSC noch aus. Dann Fortuna auch mit 20 Punkten. Und dann haben wir Hannover 96, 24. Wir mit 24. Und Rostock, die ja uns jetzt Anführungszeichen beigezogen sind, dank deckten Vergleich, auch mit 24 Punkten. Das heißt, wenn wir die bald anfangen, wieder Punkte zu holen und die Konkurrenz langsam aufwacht, wird das alles noch sauspannend werden. Denn lass mal meinetwegen Düsseldorf mal 1, 2, 3 Spiele gewinnen oder O96, dann stehen wir plötzlich nur noch über Sandhausen, was Abstiegs- und Relegationsplätze angeht. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Mannschaft wirklich richtig harten Abstiegskampf kann. Also das, was wir bisher hatten, war schon ein Abstiegskampf, klar. Aber dadurch, dass dann Tausend Aue und Ingolstadt zuletzt drei Plätze für sich gebucht hatten, da Hinrunde war es trotzdem noch etwas entspannter. Wir müssen halt schauen und einfach hoffen, dass Alexander Schmidt da die richtigen Mittel und Wege findet und auch mal die Mannschaft ordentlich zusammenscheißt, ehrlich gesagt. So, nochmal kurz Historienpart, mal ein bisschen aus der Wutrede rauskommen. Alte Dynamo-Vereine. Ich muss sagen, ich wollte zuerst nochmal Schwerin machen, doch dazu brauche ich ein bisschen länger, weil es gab da eine Neugründung, dann hat sich der Verein umbenannt, dann gab es in der Bezirksliga noch eine Neugründung und was weiß ich. Dann Dynamo Rostock gibt es auch noch. Will ich bloß nicht machen, wenn ich eine Folge über das Spiel gegen Rostock mache, wo wir ziemlich untergegangen sind. Und BFC Dynamo, aber das ist wie gesagt ein anderes Thema dann. Nein, ich habe lange gesucht und gefunden, SG Dynamo Cottbus. 1953 gegründet, spielten erst 1, 2, 3 Jahre im Stadion der Freundschaft und wichen dann 56 am Sportstadion an der Schlachthofstraße aus. Sie wurden einige Male Bezirksmeister, darunter 1963. In diesem Jahr wurden sie auch umbenannt in SG Dynamo Cottbus Nord. Bis zur Saison 67-68 spielten sie in der Bezirksliga, später Bezirksklasse und pendelten dann so bis zur Wende, kann man sagen, zwischen diesen beiden Ligen hin und her. Ab 1990 benannte sich der Verein dann um zu Polizeisportverein Cottbus, was lustigerweise einige Vereine machen mit Polizeisportverein, nachdem sie Dynamo hießen. 1997 hat sich dann die Abteilung Fußball aus diesem PSV Cottbus rausgelöst und hat sich zu VfB Cottbus 97 neu gegründet oder umbenannt und spielt momentan Landesliga. Ja, war ein kurzer Abriss eines kleineren Vereines. Und jetzt, nächstes Spiel, Paderborn. Hinspiel ging ja 3-0 aus, das wäre die erste Niederlage, die wir hatten in der Hinrunde. Und Paderborn hatte ja in der Transferphase, auch im Deadline Day, durch den Wechsel von Kruse von Union zu Wolfsburg, einen Riesenverlust zu verzeichnen. Denn Michel wechselte nach Union Berlin. Und damit ging natürlich der beste Torjäger, den sie hatten, flöten. Das Dumme ist halt nur, die haben trotzdem Leute, die das Tor treffen. Kai Brügger zum Beispiel haben sie noch, dann Platte haben sie. Dann sind sie auch ohne Sven Michel halt immer noch gefährlich und gut. Zum Beispiel das 2-2 gegen St. Pauli haben sie halt noch gut geholt. Vor der Pause haben sie gegen Nürnberg ein 1-2 noch geholt auswärts und ein 3-4 verloren gegen Werder Bremen, was ein ziemlich verrücktes Spiel war. Würde ich aber allerdings aus der Wertung so ein bisschen rausnehmen, da hier natürlich jetzt der beste Torjäger fehlt. Insgesamt spielt halt Paderborn eine gute Saison, hatten halt dann irgendwann eine Schwächelphase gehabt, beziehungsweise nicht genug Punkte geholt und finden sich jetzt Anführungszeichen nur auf dem 8. Platz wieder. Und Paderborn ist eine Mannschaft, das sah mir echt nie gut aus. Deswegen, ich weiß nicht, ich tippe da 0-2 für Paderborn, bin ich ehrlich. Das Ding ist halt auch, dadurch, dass der Ferner seine 5. Gelbe kassiert hat, fällt er auch. Und ich weiß nicht, wer die Tore schießen soll. Ich war davon ausgehend, dass er eine Doppelspitze versucht mit Trichal und Königsdörfer. Und dann im Mittelfeld, ich weiß nicht, ob er einen Mörscher spielen lässt nach der Leistung. Ich denke mal, ein Kaden Meier wird drin sein. Obwohl, anders. Ich würde vielleicht sagen, dass er Meier drin lässt und Will und Stark vielleicht spielen lässt, eben um hinten mehr abzusichern, weil diese Stabilität brauchen wir unbedingt gegen Paderborn. Und hinten, ich denke, der wird da nie viel verändern. Außer vielleicht ein Mai für einen Ehlers. Und im Tor, je nachdem, wer fit ist, mit Rüschgen oder Proll. Aber das ist ja selbsterklärend. Ja, also, ich sehe so ein bisschen dunkle Wolken am Horizont, wenn man es mal poetisch ausdrücken möchte. Einfach, weil mir die Leistung der letzten Spiele nicht so ganz gefällt. Mir fehlt da, ich weiß nicht, irgendwie was fehlt bei der Mannschaft gerade. Vielleicht ist es einfach wirklich, dass es so ein bisschen Führungspersönlichkeiten fehlen so in dem Verein. Wir müssen halt schauen und ja, abwarten und gucken. Ich will halt eigentlich nur nie, dass am letzten Spieltag heim dann das Duell um den Klassenhalt gegen Aue ist. Also ich möchte schon, dass wir safe sind und Aue vielleicht in die dritte Liga runterschießen. Das wäre eigentlich ganz geil. So, aber bitte kein Duell bis zum letzten Spieltag, weil ich glaube, das werden uns aller Nerven nie wirklich mitmachen. Und ja, das wäre es erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Hoffentlich geht das Spiel gegen Paderborn doch ein bisschen positiver aus, als ich jetzt denken würde. Und ja, wir hören uns. Bis bald. Ciao.
So, Schluss jetzt.